Liebe Freunde, die Beatles haben mal ein Lied gesungen von einem Mädchen, das von zu Hause abhaut. She's leaving home. Mittwoch, als der Tag beginnt, früh um 4, schließt sie leise ihre Schlafzimmertür. Ein Zettel lässt sie liegen, da drauf steht der Grund, geht runter zur Küche, das Taschentuch vorm Mund. Sie hat den Schlüssel zur Türe dabei, ein Schritt nur hinaus und sie ist frei. Freiheit, das ist das, was sie will, wonach sie sich sehnt. Freiheit von Vorschriften, von Vorwürfen, von Vorurteilen, von den spießigen Eltern, vom bürgerlichen Familienleben, von dem stur festgelegten Schema, nach dem sich das Leben Tag um Tag und Woche um Woche abspielt. Freitagabends baden, sonnabends pünktlich um 12 Mittagessen, dann mit Papi und Mami und Trabi ins Grüne. Sonntag grüne Klöße mit Rotkraut. Montagabend der alte Film mit Viktor Dekova und der tollen Lola. Also das kann ein normaler Mensch überhaupt nicht aushalten. Da gibt es nur eins, abhauen. Nun hat nicht jeder dazu den Mut und auch nicht jeder die Möglichkeit. Nicht jeder schafft das. Viele Jugendliche, die ziehen sich dann eben einfach in sich selber zurück. Die beschränken sich im Verkehr mit ihren Eltern auf die Zeichensprache. Die machen bloß noch diesen hier am Monatsende, wenn der Wechsel fällig ist. Ansonsten machen die einfach die Klappe nicht mehr auf, klappen die Tür hinter sich zu, schmeißen sich aufs Bett und die Beatles auf den Plattenteller und dann volles Rohr, She's Leaving Home oder irgendeins dieser Lieder. Ist ja sowieso immer das gleiche Lied. Das geht ja nun schon seit Adam und Eva so mit dieser Melodie. Adam und Eva, das waren die ersten Jungprotestler. Das waren die ersten, die aufmuckten gegen die väterliche Autorität. Gott hatte denen gesagt, die ganze Erde ist euch untertan, die stelle ich euch zur Verfügung. Aber die sagten, das genügt uns nicht. Das ist zwar schön, dass die ganze Erde unter uns ist, es passt uns aber nicht, dass da einer über uns ist, dem wir Verantwortung schuldig sind. Wir wollen keinen über uns, sondern wir wollen selber tun und lassen können, wonach uns der Sinn ist. Wir wollen selber über unser Leben bestimmen, wir wollen unsere Freiheit haben. Genauso dachte auch der junge Mann, von dem Jesus einmal erzählt. Die Geschichte, die Jesus erzählt, die ich euch heute erzähle, die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ist genau die gleiche Geschichte wie bei den Beatles, bloß dass es sich da um ein Mädchen handelt und in der Bibel handelt es sich um einen jungen Mann. Um einen Jungen, der von zu Hause abhaut. Der Junge hatte alles, was er brauchte, dem fehlt es an gar nichts. Aber eins hatte er nicht. Er hatte keine Lust mehr, bei seinem Vater zu sein. Von seinem Vater abhängig zu sein. Nicht etwa, dass der Vater ihn irgendwie gedrückt hätte oder so, sondern der alte Herr war völlig in Ordnung. Es war nur eben der alte Herr. Und schließlich möchte jeder Mensch von irgendeinem Alter an selbstständig sein und unabhängig. Von einem gewissen Lebensalter an möchte jeder als eine eigene Persönlichkeit anerkannt werden. Ich habe zum Beispiel lange gelebt in einer Abhängigkeit von meinem Vater. Mein Vater war Pfarrer, der war auch so ein Reisemensch wie ich, in ganz Sachsen bekannt wie so ein gescheckter Hund. Und überall, wohin ich gekommen bin, da sagten die Leute, Theo Lehmann? Ach, da sind Sie wohl der Sohn vom Arno Lehmann. Ich sage, ja, ich bin der Sohn vom Arno Lehmann. Aber versteht ihr, das hing mir eines Tages zum Halse raus. Ich wollte nicht immer bloß der Sohn von meinem Vater sein, ich wollte als ich selber anerkannt werden. Hat sich inzwischen geändert, wenn er jetzt irgendwo hinkommt, da sagen die Leute, Arno Lehmann, ach, da sind Sie wohl der Vater von Theo. Oder? Jeder von uns möchte irgendwann im Leben auf eigenen Füßen stehen und da mögen die alten Herrschaften so gut und nett sein, wie sie wollen. Irgendwann gehen sie uns eben doch mal auf die Ketten. Ewig dieses, du sollst und du sollst nicht. Komm nicht so spät nach Hause, hast deinen Personalausweis noch nicht vergessen, nimm die Ellenbogen vom Tisch, dreh's Radio leiser. Immer diese Ermahnung und Erziehungsmaßnahmen, die gehen uns irgendwann auf die Ketten. Und manchmal ist es eben so, dass einer auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist mal Schluss, ich hau ab. Ich kenne eine ganze Menge, die das gemacht haben, zu Hause abgehauen. Ich denke an einen, der war zu Hause abgehauen und der hat mir mal einen Brief geschrieben und schrieb, ich will meine Freiheit haben. Das heißt, ich will machen, was ich will. Das hat lange gedauert, bis der begriffen hat, dass das eine Illusion ist. Totale Freiheit, wo du machen kannst, was du willst, aber es gibt es überhaupt nicht. Der junge Mann aus unserer Geschichte, der wollte die totale Freiheit haben. Und deshalb beschließt er, alle Brücken hinter sich abzubrechen und von zu Hause fortzugehen. Er geht zu seinem Vater und sagt, Lukas 15, Vers 12, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Schon wie der anfängt, mit seinem Vater zu reden, gib mir, ist ein Zeichen dafür, dass er noch sehr unreif ist. Solange der Mensch immer nur sagt, gib mir, ich will haben, da zeigt er, dass er noch nicht reif geworden ist. Manche Leute werden in diesem Sinne ein Leben lang nicht reif. Die leben immer nur in dieser Raffgesinnung. Die Gefräßigkeit der jungen Leute in dieser Hinsicht ist sowieso schon penetrant genug manchmal, dass man immer sagt, ich will haben von den anderen. Erst wenn der Mensch so weit ist, dass er beginnt einzusehen, dass er auch was geben muss, dass er teilen muss, da ist er reif geworden. Also dieser junge Mann, der sagt, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz und nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Ein Schritt hinaus und er ist frei. Jetzt kann er endlich machen, was er will. Jetzt kann er sich endlich alles leisten. Er sitzt jeden Abend in einer anderen Bar, hat ja genug Bargeld. Er residiert wie Graf Rotz in den vornehmsten Hotels, schläft wie Casanova mit den teuersten Frauen, lässt sich wie die Pudis silberne Stiefel machen mit mindestens 20 cm hohen Absatz, lebt auf hohem Fuße, stürzt sich von einer Fete in die andere, hüpft von einem Bett zum anderen und eines Tages hat sich's ausgehüpft. Die Fete ist aus, das Glas ist leer, das Geld ist alle. Dann sind auch die Kumpels weg und von der großen Freiheit ist auch nichts mehr übrig geblieben. Jetzt hat er bloß noch die Wahl, ob er betteln geht oder arbeiten. Und dann muss er beides tun. Erst muss er betteln, dass er überhaupt eine Arbeitsstelle kriegt. Muss vor den Herrschaften, mit denen er vor kurzem noch zusammen Sekt gesoffen hat, einen Diener machen, dass die ihn überhaupt irgendwo anstellen. Das kennt ihn ja plötzlich keiner mehr. Und dann also endlich einen Boss aufgabelt, der ihm einen Job verschafft. Da muss er arbeiten als Schweinehirt. Der schöne Traum von der Freiheit endet am Schweinetrog. Und jetzt träumt er bloß noch davon, dass er wenigstens von dem Fraß, den die Schweine fressen, mitessen darf. Und nicht mal das wird ihm erlaubt. Seine Knechtschaft, seine Pleite ist vollkommen. Und da erinnert er sich plötzlich an seinen Vater. Es fällt ihm ein, dass er ja so etwas wie ein Zuhause hat. Eine Heimat. Und da gab es nicht solchen ekligen Saufraß. Da wurde nicht so geschmatzt und gegrunzt beim Essen. Da herrschte Ordnung, über die er sich als junger Kerl früher lustig gemacht hat. Da war keine Not. Da war es einfach schön. Da war Geborgenheit. Da war es gut zu Hause. Und wie er so auf seinem Misthaufen sitzt, da packt ihn eine gewaltige Sehnsucht nach zu Hause. Ich habe euch vorhin von dem jungen Mann erzählt, der von zu Hause abgehauen ist und der mir geschrieben hat, ich möchte meine Freiheit haben. Ungefähr ein Jahr später habe ich ihn wieder getroffen und da hat er zu mir gesagt, jetzt, nachdem ich von zu Hause weg bin, da weiß ich erstmal, was zu Hause und was Heimat bedeutet. So ist das nämlich mit vielen Dingen, die wir als selbstverständlich benutzen. Und erst wenn wir sie nicht mehr haben, merken wir, wie wichtig sie für uns sind. Kann jeder von den anwesenden Herrschaften bestätigen, der eine Zahnprothese hat. Und manche Leute, die müssen eben erst mal ins Plumpsklo fallen und dort ihr Waterloo erleben, um den Wert eines Wasserklos schätzen zu lernen. Und so war es bei dem Mann in unserer Geschichte. als er restlos aufgeschmissen ist, als er ganz unten drin sitzt, da erinnert er sich auf einmal an seinen Vater. Er hat jahrelang dessen Geld, aber nie einen Gedanken an ihn verschwendet. Und jetzt, wo es ihm dreckig geht, da fällt er ihm plötzlich wieder ein. Und dabei fällt mir ein, dass ich euch ja die Hauptsache noch gar nicht gesagt habe. Ich erzähle ja eine Geschichte hier, die Jesus mal erzählt hat. Und Jesus will mit dieser Geschichte sagen, dieser Vater, das ist Gott. Und der junge Mann, das bist du. Du lebst auf Gottes Kosten, du kostest dein Leben aus. Du nimmst das, was Gott dir geschenkt hat, mit vollen Zügen. Und solange es dir gut geht, da kümmerst du dich um Gott einen alten Dreck. Aber wenn du im Dreck sitzt, wenn es dir schlecht geht, da erinnerst du dich natürlich plötzlich an den lieben Gott. Und beschwerst dich, wie der so unverschämt sein konnte, so schlecht auf dich aufzupassen, dass es dir nicht besser geht. Ich kenne 16-Jährige, die ein Kind erwarten und sich dann bei Gott beschweren, dass er sie in eine so miserable Lage gebracht hat. Wie konnte Gott das zulassen? Wer hat euch denn gesagt, dass ihr mit 16 Jahren Geschlechtsverkehr haben sollt? Bei 16-Jährigen ist ja sogar der Professor Bornemann dagegen. Aber das ist ja egal, ob der Professor Bornemann dagegen ist oder der Dr. Lehmann. Es ist entscheidend, was Gott dazu sagt. Und Gott sagt in seinem Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Aber was Gott sagt in seinem Wort, das ist ja überholte Sklavenmoral. Was der Pfarrer predigt, ist ja Quatsch. Was die Eltern erzählen, ist ja Spinnerei. Wir wollen unsere Freiheit haben. Wir fordern die Pille als Schulspeisung. Na bitte. Ihr habt ja eure Freiheit. Ihr habt ja eure Freiheit. Aber ihr habt dann auch die Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung für das, was dabei rauskommt. Und wenn dabei ein Kind rauskommt, dann kommt nicht an und schiebt die Schuld dafür Gott in die Schuhe. Sowas ist unfair. Und so unfair und so unverschämt ist der junge Mann in dieser Geschichte nicht gewesen. Der kreidet die Schuld an seinem Unglück nicht Gott an. Im Gegenteil, er schämt sich, als er an seinen Vater denkt. Er schämt sich und sagt, ich Idiot, wie konnte ich nur so blöde sein, dass ich meinem Vater ungehorsam wurde? Wie konnte ich nur so dumm sein, dass ich mich von meinem Vater getrennt habe, denn nicht der Vater hat ihn zu Hause rausgeschmissen, sondern er selber ist ja freiwillig gegangen. Nicht der Vater hat ihm befohlen, das ganze Erbe zu versaufen und zu verhuren, sondern das hat er selber gemacht. Und nicht der Vater hat ihn zu den Schweinen geschickt, sondern diesen herrlichen Posten hat er sich selber ausgewählt. Er selber und niemand anders war schuld an seiner Pleite. Und er verfiel nicht auf die billige Ausrede, mit der heutzutage jeder Verkehrssünder ankommt, dass man sagt, die Umstände waren schuld, die Verhältnisse, meine Erbmasse, die Gesellschaft. Jeder schiebt die Schuld immer auf den anderen. Wenn sie dich im Kaufhaus erwischen, weil du eine Uhr gemaust hast, für Rula-Uhren gibt es übrigens so einen neuen Slogan, nur Rula-Uhren gehen nach wie vor. Wenn sie sich ja erwischen, da brauchst du bloß zu sagen, mein Psychiater hat festgestellt, ich habe eine gestörte seelische Entwicklung, weil in meiner Kindheit über meinem Bett die Kuckucksuhr von meinem Großvater hing und da habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Uhren. Wenn du so ein Gutachten bringen kannst, bist du natürlich fein raus. So was zählt vielleicht als mildernder Umstand vor irgendeinem Gericht. Bloß vor Gott kannst du mit solchen Ausreden nicht kommen. Zu Gott kannst du nur kommen, wenn du deine Schuld offen darlegst und aussprichst. Ohne Wenn und Aber. Ohne einen Rechtfertigungsversuch. Ich möchte dich fragen, weißt du irgendwelche Dinge, von denen dir klar ist, dass sie nicht richtig waren gegenüber Gott? Es gibt ja manche Dinge, von denen wissen wir ganz genau, dass sie falsch sind. Und manche Dinge gibt es, die sind falsch, wir tun sie und merken es nicht einmal. Ich will noch mal ein Beispiel bringen. Ich meine Leute, die, sagen wir mal, bei okkultistischen Sachen mitmachen. Die wissen ja meistens, dass das einem Kind Gottes verboten ist. Aber es gibt ja manche, die machen solche Dinge aus Spaß mit, so Amulette umhängen, pendeln, Karten legen, Tische rücken bei irgendwelchen Gesellschaften und sagen, ich habe das bloß so aus Spaß mitgemacht. Wenn ein Grenzsoldat auf das Gebiet des Nachbarstaates geht und dort erwischt wird und dann sagt, ah, ich bin bloß aus Spaß hier, ich wollte mal gucken, ob die Primeln schon raus sind bei euch, da zählt das überhaupt nicht, sondern er wird nach dem Gesetz des Landes, auf dessen Territorium er sich befindet, wird er abgeurteilt. Und wenn du dich auf das Gebiet des Satans begibst, indem du Karten legst oder dich mit irgendwelchen okkultistischen oder spiritistischen Dingen befasst, auch wenn du es aus Spaß machst, wenn du dich auf das Gebiet des Satans begibst, hat er einen Rechtsanspruch auf dich. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wenn du in solchen Dingen drin hängst, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie du da rauskommen kannst, dass du es offen Jesus darlegst. Jesus ist der Einzige, der dich da rausholen kann. Also, wenn du solche Dinge hast, von denen du ganz genau weißt, dass sie verkehrt gewesen sind, dann möchte ich dir vorschlagen, dass du sie einmal vor Gott offen aussprichst. Wenn du zu Gott kommen möchtest, dann kannst du doch einfach sagen, Herr, ich habe das und das falsch gemacht. Bitte, vergib's mir. Nimm mich wieder an. So macht es der junge Mann aus der Geschichte hier. Der sagt, meine Schuld besteht darin, dass ich mich vom Vater getrennt habe. Mein ganzes Unglück kommt daher, dass ich mein Glück in der Loslösung vom Vater gesucht habe. Ich habe mich benommen wie ein Mensch, der sich im Namen seiner eigenen Freiheit die Nase zuhält und sich dann darüber ärgert, dass er keine Luft mehr kriegt. Wer sowas macht, muss ja verrückt sein. Wer sich von seinem eigenen Lebenselement trennt, der handelt unvernünftig. Und das Lebenselement des Menschen, das ist Gott. Wir Menschen, wir sind bestimmt zur Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir uns von Gott trennen, da handeln wir unvernünftig. Wir handeln gegen unsere eigene Natur. Es gibt nichts Vernünftigeres, als an Gott zu glauben. Und deshalb tut der junge Mann das einzig Vernünftige, was er in seiner Situation noch tun kann. Er sagt nämlich, ich gehe wieder heim. Ich gehe zum Vater. Er hat natürlich weder moralisch noch juristisch irgendein Recht, sich zu Hause noch blicken zu lassen. Aber Gott ist ja kein Jurist, der gegen uns Strafpunkte sammelt. Gott ist doch kein Moralist, der mit einem erhobenen Zeigefinger dasteht, sondern Gott, der ist unser Vater. Deswegen erzählt doch Jesus die ganze Geschichte. Um dir klar zu machen, Gott ist dein Vater. Und der liebt dich. Und der wartet auf dich mit offenen Armen. Der ist bereit, dir zu vergeben. Er ist bereit, dir ein neues Leben zu geben. Wenn du deins schon durch die Sünde kaputt gemacht hast. Das mag ja sein, dass du noch nicht so ein kaputter Typ bist, wie der junge Mann in dieser Geschichte hier. Mag ja sein, dass du nach außen hin ein ganz gut bürgerliches Leben führst. Aber mein lieber Mann, was steckt eigentlich hinter deiner Fassade? Niemand weiß von dir, welche sexuellen Schweinereien du schon mitgemacht hast. Und niemand weiß von dir, dass du ein Kind abgetrieben hast. Und deine Klassenkameradin, die ahnt gar nicht, dass sie neben einer Mörderin sitzt. Niemand sieht dir an, wie elend du dich fühlst. Und wie tief du im Schlamassel drin sitzt. Aber Gott weiß es und du weißt es. Und ich frage dich, wie lange willst du eigentlich noch leben unter diesem enormen Druck? Möchtest du nicht mal wieder deiner Mutter oder deinem Freund offen in die Augen sehen können? Möchtest du nicht mal wieder lachen können, befreit sein? Dann komm doch, dann kehr doch um. Du brauchst doch das Leben, was du bisher geführt hast, nicht immer weiterzuführen. Du brauchst doch nicht im Dreck liegen zu bleiben, wenn du schon mal reingeflogen bist. Es kann jeder mal in eine dumme Sache reingeraten. Das geht irrsinnig schnell. Und besonders ihr Gradlinigen, passt auf in den Kurven. Wir wollen uns über keinen erheben, der mal irgendwo reingeflogen ist. Aber keiner muss drin stecken bleiben, wenn er reingeflogen ist. Stell dir vor, du bist mit deinem Trabanten. Weißt du, was Trabant auf Englisch heißt? Chinesisch? Ein wenig zu eng, ne? Du bist mit deinem Trabanten in eine Sackgasse geraten. Bist in der Sackgasse. Was machst du jetzt? Stellst Motor ab, holst dein Taschentuch raus, fängst an zu heulen, sagst, also das ist das Ende, hier geht's nicht weiter. Oder wirst du sagen, jetzt gebe ich mal Gas, werden wir mal sehen, ob das Haus im letzten Moment da hinten doch noch wegspringt. Das wirst du beides nicht tun. Sondern du wirst den Rückwärtsgang einlegen oder du wirst eine Wendung machen von 180 Grad und du wirst zurückfahren. Und dieses Zurückfahren, dieses Umkehren, das ist das, was die Bibel mit Buße bezeichnet. Umkehr. Aus einer Sackgasse gibt es immer einen Ausweg. Und das ist der Rückweg. Der Rückweg zu Gott, der ist immer offen. Immer. Ganz egal, wie weit du dich von ihm schon entfernt hast. Sage nie, ich kann nicht mehr zurück. Das ist nicht wahr. Du kannst zu Gott zurück. Wenn du nur willst. Der Glaube an Gott hat es in allererster Linie mit deinem Willen zu tun. Nicht mit deinem Gefühl. An einem solchen Abend wie hier, wo so viele junge Christen zusammen sind, da hast du vielleicht das Gefühl, das muss schön sein, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist wahr, da fühlst du ganz richtig, dein Gefühl täuscht dich nicht, aber das genügt nicht. Wenn du morgen wieder alleine in einer ganz anderen Umgebung bist, da hast du ganz andere Gefühle. Und deswegen sage ich dir, verlass dich in Glaubensdingen bitte nicht auf dein Gefühl. Du sollst dich nicht deinen Gefühlen hingeben, du sollst Gott deinen Willen hingeben. Dein Wille ist gefragt, deine Entscheidung, eine klare, bewusste Willensentscheidung. Du sollst dich hier nicht von einer religiösen Welle mitreißen lassen, sondern du sollst eine Willensentscheidung treffen. Etwa so, dass du sagst, Schluss jetzt mit meinem bisherigen Leben, so geht's nicht mehr. Ich will ab jetzt zu Gott gehören. Ich will, sagt der junge Mann am Schweinetrog, ich will wieder heim. Und das ist der entscheidende Moment der Umkehr. Das ist der entscheidende Moment der Bekehrung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das macht ihm nichts aus, dass sein bisheriger Boss flucht, dass er einen Mitarbeiter verliert. Und dass die Schweine blöde grunzen, wie er ihren Saustall verlässt, der haut die Mistgabel in die Ecke und lässt sein altes Leben hinter sich und geht nach Hause, zum Vater. Und wenn du dich bekehrst, da wird der bisherige Boss deines Lebens, der Teufel, auch verrückt spielen. Und erst recht deine Kumpels, die werden nicht bloß blöde grunzen, sondern die werden auch blöde Bemerkungen machen. Und die werden versuchen, dich zurückzuhalten. Aber wenn du zu Gott willst, wenn du wirklich willst, da kann dich gar nichts zurückhalten. Nichts. Als der junge Mann am Schweinetrog den Entschluss gefasst hat, ich will wieder heim. Da gibt es für den kein Halten mehr. Für den gibt es bloß noch eins, ich kann wieder nach Hause. Und als er zu Hause ankommt, da steht der Vater schon an der Türe und läuft ihm entgegen. Und nimmt ihn in seine Arme und der Sohn, der sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und da sagt der Vater zu den anderen, die dabei stehen, der hier, das ist mein Sohn, der war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und dann gibt es ein Fest. Pizza mit Cola und Tanz auf der Tenne und alles, was zu einer anständigen Fete dazugehört. Und genauso wird es sein, wenn du heute Abend dein Leben Gott gibst und zu ihm umkehrst. Da wird im Himmel deinetwegen ein Fest gefeiert und die Engel werden Charleston tanzen, dass die Wolken fetzen fliegen. Denn über einen einzigen Sünder, so hat Jesus in diesem Kapitel 15 gesagt, über einen einzigen Sünder, der umkehrt, herrscht im Himmel mehr Freude als über 99, die stur da sitzen und so tun, als ob sie keine Umkehr nötig hätten. Mensch, du brauchst dich nicht mehr irgendwo draußen rumzutreiben. Kannst heimkommen. Lasst uns beten.
Jesus Christus, dass du dich um uns mühst, dass du zu uns redest, dass du uns nachgehst, dass du uns Zeit lässt, ist für uns ein Wunder. Du bist doch nicht auf uns angewiesen. Du hast uns lieb, so sagt es dein Wort. Und so können wir es erfahren. Du nimmst uns den Schmutz ab, den wir in uns tragen, und schenkst uns Reinheit. Du nimmst uns die Verzweiflung und gibst uns Mut. Du nimmst die Hoffnungslosigkeit aus unserem Herzen und schenkst uns Hoffnung. Du gibst uns neuen Lebensmut. Du gibst uns ein Lebensprogramm in deinem Wort, das sich lohnt. Du machst unser Leben, du führst uns, dass unser Leben nicht in die Irre geht, sondern zu deinem Ziel kommt. Du hilfst uns, dass wir unser Leben ordnen können, wo es in Unordnung geraten ist. Und du gibst uns in deiner unbegreiflichen Liebe die Möglichkeit zur Umkehr. Lässt uns nicht einfach so weiterlaufen und gibst die Hoffnung für uns nicht auf. Dafür hab Dank. Hab Dank, Herr, dass du auch die sehr, sehr lieb hast, die über dich lachen. Die sich entweder hinter ihrem Lachen verstecken oder dieses Lachen ernst meinen, weil sie nichts mit dir anfangen können. Auch die hast du lieb, dafür danke ich dir. Hab Dank, dass du mehr siehst als wir mit unseren menschlichen Augen. Hab Dank, dass du mehr hörst als wir mit unseren menschlichen Ohren. Hab Dank, dass du mehr fühlst als wir mit unseren 5 Sinnen. Hab Dank für diesen Tag und hab Dank, dass dieser Tag die Möglichkeit in sich birgt, dass Menschen nach Hause zum Vater kommen, zu Gott. Amen.